Herzlich willkommen beim PM Report Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind.
Herzlich willkommen beim PM Report Podcast zum Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und darüber spreche ich mit Dr. Nicolas Konze. Er ist Head of Data Science bei der DocBot GmbH. Hallo, Herr Konze.
Hallo, guten Morgen, Frau Sachse. Vielen Dank für die Einladung.
Also Sie sind ja eigentlich ein alter Hase, haben wir gerade schon ein bisschen im Vorgespräch darüber gesprochen. Sie haben nämlich selbst einen Podcast, reden darüber über die digitale Gesundheitsversorgung. Warum sind Sie denn überhaupt an diesen Themen so interessiert?
Ja, also ich meine, gebürtig bin ich ja kein Podcaster, sondern Mediziner. Habe nach meinem Studium so in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens eben gearbeitet, hauptsächlich in der Klinik, aber auch in der Praxis. Und da ist mir immer mehr bewusst geworden, was so zum Ende des Studiums irgendwie auch schon auf meinem Schirm war, dass also Digitalisierung, die Nutzung von Daten, die sinnvolle Zusammenführung verschiedener Datenquellen eines der Werkzeuge ist, mit denen wir richtig moderne Medizin machen können. Und wenn ich modern sage, meine ich damit unter anderem personalisiert, aber auch präventiv. Also wirklich auf das eingehen, was den einzelnen Patienten betrifft und zu versuchen, für jeden Einzelnen auch den besten Behandlungsweg zu finden. Und dabei kann Digitalisierung und moderne digitale Werkzeuge ein tolles Hilfsmittel sein.
Wenn Sie sagen, wirklich modern, das haben Sie jetzt extra so schön betont. Wo stehen wir denn da in Deutschland?
Ja, ich denke, wir sind inmitten einer großen Transformation und die findet natürlich auf verschiedenen Ebenen statt. Also ich glaube, das, worüber viel gesprochen wird, ist die technische Ebene. Wir verabschieden uns von der Papierakte und wir sehen die digitale Akte, auch die elektronische Patientenakte ist ein großes Thema und gleichzeitig ehrlicherweise sind das die kleinen Themen aus meiner Sicht. Denn der Wandel muss eben auch in den Köpfen stattfinden, also in der Herangehensweise, in der Bewertung. Und wir brauchen oder wir suchen jetzt eine Generation von Medizinern, die Hand in Hand arbeiten mit den anderen Fachberufen aus dem Gesundheitswesen, aber auch dem Rechtswesen, der Informatik, um also Lösungswege zu finden, die wirklich eine medizinische Versorgung ermöglichen, wie wir sie uns heute wünschen würden. Und das geht darüber hinaus, PDF-Dokumente in einen Online-Speicher zu legen. Aber das kann damit beginnen, wenn dann dieser Online-Speicher es mir ermöglicht, schnell strukturierte Zusammenhänge einer bestimmten Patientenhistorie zu verstehen.
Jetzt sind wir eigentlich schon so mitten im Thema. Ich wollte aber trotzdem noch eine ganz kurze Nachfrage zum Podcast nämlich Ihnen stellen. Sie haben ja mit vielen Expertinnen und Experten aus dem Gesundheitswesen gesprochen. Was haben Sie denn von denen gelernt? Weil ich meine, darauf fußt ja wahrscheinlich auch viel, auf dem Sie jetzt aufbauen.
Ja, das ist sicher richtig. Was habe ich gelernt? Auf verschiedenen Ebenen viel. Also etwas, was mir wichtig war ursprünglich, war mit Medizinerinnen, mit Medizinern zu sprechen, die, ich sag mal in Anführungsstrichen, auf Abwägen sind. Also eigentlich einen nicht ganz so linearen Werdegang haben, die plötzlich sich nicht in der Oberarzt- oder Chefarztposition befinden, sondern in der Gesundheitspolitik gelandet sind, in der vielleicht Gesundheitswirtschaft, in Berufsverbänden und da eben zu verstehen, warum die sich für einen solchen Weg entschieden haben und wie sie heute wirklich den Wandel, den digitalen Wandel mit beeinflussen können. Was habe ich sonst lernen können? Dass Innovationen nur gelingen, wenn sie wirklich den Nutzer in den Fokus nehmen. Also damit meine ich konkret, wenn ich wirklich verstehe, wie nutzt denn die Hausärztin, wie nutzt der Hausarzt die elektronische Patientenakte, wie kann ich diesen typischen Interaktionsweg verstehen und jetzt vereinfachen? Also zum Beispiel das Suchen und Finden bestimmter älterer Arztbriefe vereinfachen. Das ist entscheidend. Und wenn das schneller gelingt, als in einer Papierakte zu blättern, dann habe ich es gut gemacht. Wenn es länger dauert, muss ich nochmal nachbessern. Also den Fokus des Nutzer zentrieren, User-centered Design oder User-centered Thinking ist etwas, was da immer wieder als Thema aufkam für den Erfolg oder Misserfolg von Innovationen.
Okay, da habe ich jetzt so zwei Stränge. Einmal Mindset, also von den Leuten, die wirklich bereit dafür sind, digital medizinisch zu arbeiten. Und das andere ist dann ja wirklich so diese hard Software, die das dann, diese Tools, Werkzeuge, die das wirklich zur Verfügung stellen oder überhaupt möglich machen, digital medizinisch zu arbeiten. Dann möchte ich beim ersten, letzteren Punkt anfangen. Digitale Werkzeuge, welches Potenzial gibt es schon und welches sehen Sie?
Das Potenzial ist enorm groß. Ich denke, der ärztliche Beruf hat immer schon im Fokus gehabt, neben dem empathischen Zuhören, dem Eingehen, dem Anfassen, Berühren, Untersuchen, Informationen sinnvoll zusammenzuführen. Datenpunkte. Und ob der Datenpunkt eine Beobachtung ist mit meinen Augen oder mit meinen Händen oder nun ein 24-Stunden-Langzeit-EKG oder Monitoring vom Blutdruck. Das sind am Ende eben kleine Datenpunkte, die mit einfließen und einen Teil davon kann ich gut selber erfassen. Und wenn es aber wirklich um die Menge an Daten geht, über die wir heute sprechen, die wir erfassen können bei Patienten, dann brauche ich dabei sinnvolle Unterstützung. Das bedeutet, die Basis des Ganzen ist häufig, so banal das leider klingt, nicht die KI, sondern eine sinnvolle semantische und syntaktische Strukturierung von Datenpunkten. Ich muss diese ja wiederfinden. Die müssen eine Bedeutung haben, Metadaten sozusagen, wo ich weiß, wann wurde diese Untersuchung durchgeführt, von wem, mit welchem Gerät und was sind jetzt die einzelnen Erhebungspunkte, die ich habe. Denn nur dann kann ich das Ganze sinnvoll zusammenführen. Und das ist wirklich Arbeit, so wie es Arbeit ist, einen Schreibtisch sinnvoll aufgeräumt zu haben, um seine Unterlagen wiederzufinden. So ist das noch mehr Arbeit, wenn es um Hunderte, Tausende oder Millionen von Datenpunkten geht, die Menschen im Laufe ihres Lebens produzieren, theoretisch. Ja, wenn ich meine Smartwatch und mein Handy und weitere Untersuchungsinstrumente mit mir rumtrage. Diese Daten also sinnvoll zu strukturieren, zusammenführen, ist der erst wichtigste Punkt. Und dann ergibt sich auch ein wahnsinniges Potenzial. Nicht nur kann ich dann auf einer breiteren Basis von Erhebungen meine weitere Diagnostik ausrichten oder meinen Therapieplan schmieden, sondern ich kann dann eben auch auf intelligente Art und Weise mir bestimmte Informationen, Hinweise zusammenführen lassen, ebenfalls automatisiert. Und dann geht das in die Richtung dessen, was wir heute unter künstlicher Intelligenz oder intelligenten Algorithmen verstehen. Grundlage beginnt ganz woanders und ehrlicherweise stehen wir genau da eigentlich zu einer Medizin 3.0 und Medizin 4.0, das ist ein bisschen das, wo man eigentlich hin will, wo viel darüber gesprochen wird, dass Geräte und Informationen sinnvoll vernetzt sind. Das ist dann das, was daraus sich ermöglicht.
Klingt toll, fast zu schön, um wahr zu sein, muss ich sagen. Weil jetzt denke ich automatisch an die EPA und dass auch viele
Ja.
Ärzte sich dagegen gewehrt haben. Jetzt sind wir nämlich bei dem
Absolut.
anderen Punkt, den Sie schon sehr schön geschildert haben, nämlich dieses Mindset. Sind die Ärztinnen und Ärzte überhaupt schon bereit dafür?
Ich glaube, grundsätzlich ist für gute Lösungen, die meinen Alltag vereinfachen, jeder immer und zu jeder Zeit bereit. Und da müssen wir nur in andere Disziplinen oder Fachbereiche schauen, vielleicht auch sogar Themen, mit denen wir uns im Alltag beschäftigen, die Kontoführung. Da würde jetzt heute auch keiner sich mehr sehnlich danach zurücksehnen, seine Kontoauszüge immer sozusagen am Bankschalter zu holen, Ein- und Auszahlung, alles per Bargeld zu machen, sondern ich glaube, viele Menschen unterschiedlichen Alters und Bildungsstandes und unterschiedlicher Berufszweige nutzen digitales Banking, weil es einfach sehr intuitiv ist, einfach funktioniert und mir Handgriffe spart, schneller ist, einfacher ist. Leider haben viele der Entwicklungen oder technischen Innovationen, die uns in der Medizin präsentiert werden, diesen Grad der Reife noch nicht erreicht. Und die elektronische Patientenakte ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Sie führt grundsätzlich natürlich in die richtige Richtung, Informationen verfügbar haben, zusammenführen. Das, was aber entscheidet, nämlich wie einfach es für mich als Endnutzer, als Patient übrigens auch, aber auch natürlich als Gesundheitsfachkraft ist, diese Informationen zu finden und nutzbar zu machen. Das ist das, was über den Erfolg entscheidet. Und da sind wir, glaube ich, noch nicht so weit, wie wir sein könnten. Ich gehe aber fest davon aus, dass das wie immer ein iterativer Prozess ist und dass die, sage ich mal, kritische Auseinandersetzung damit auch dazu beitragen wird, die Performance zu verbessern, soweit das auf der bestehenden Architektur möglich ist. Aber ich glaube, da ist noch viel rauszuholen.
Also sie glauben oder sie denken, dass wenn die EPA besser wird, dann machen das auch mehr Ärztinnen und Ärzte oder sagen dann, ja, wir machen das jetzt, finden wir super. Also das hängt davon ab.
Absolut, ja. Also da bin ich schon von überzeugt, weil es gibt jetzt wenig Ärzte, die sagen, es stört mich, dass ich Informationen finde oder dass die Informationen jetzt elektronisch dort verfügbar sind. Ehrlicherweise jetzt sowohl, also vor allem im ambulanten Bereich sind ja doch die ganzen PVS-Systeme, die Praxisverwaltungssysteme sowieso elektronisch. Das heißt, da tippe ich meine Informationen mit der Tastatur ein und scanne die meisten Befunde, die ich bekomme, oder bekomme sie über die KIM als elektronische Mail eben schon zugesandt. Was stört, sind immer die Brüche, sind die fehlende Interoperabilität. Ein ganz wichtiges Thema. Also die Möglichkeit, in einem Fluss diese verschiedenen Werkzeuge, Instrumente nutzen zu können. Und da ist nun mal mein Praxisverwaltungssystem das, mit dem ich irgendwann schon einen guten Umgang habe. Und wenn die elektronische Patientenakte dort noch nicht so sauber eingebunden ist oder wurde von dem Hersteller meines PVS-Systems, dann frustriert das. Und da können quasi 10 Sekunden Wartezeit in der Summe bei 100 Patienten am Tag schon einfach inakzeptabel lang sein. Und das kennen wir auch aus anderen Industriezweigen so nicht, dass man damit einverstanden wäre. Entsprechend kann ich dann auch verstehen, dass man kritisch darauf blickt. Leider, das ist so ein bisschen in unserer Disziplin in der Medizin so, wir kennen uns ja mit unserem Fachgebiet ganz gut aus, aber heutzutage gehört ganz viel weiteres dazu. Also eben die hat das Handwerkszeug, mit Informationstechnologie umzugehen, auch betriebswirtschaftlich zu arbeiten, administrative Prozesse zu verstehen und einzuhalten. Und das kostet sehr viel Zeit im Alltag. Das war schon etwas, was mich in der Klinik sehr gestört hat und ein Grund war, weshalb ich mich weiter umgeschaut habe, wo ich arbeiten kann, weil diese Zeit leider verschwendet ist, in dem Sinne, als dass man sie nicht wirklich für den Patienten oder am Patienten investieren kann. Und das ist das, was die meisten Kolleginnen und Kollegen eben so bemängeln und was jetzt durch Wartezeiten oder Störungen im Betrieb der elektronischen Patientenakte weiter verschärft wird.
Wenn Sie das so sagen, dann klingt das nach einem Weg nach vorne. Der Startpunkt ist gesetzt nach 20-jähriger Diskussion, dass wir das überhaupt erstmal machen, ne? Sie müssen grinsen, ich dann auch. Trotz allem sind Sie zuversichtlich, optimistisch, dass das klappt? Oder über wie viele Jahre reden wir denn? Wo sind wir denn? Stehen wir denn gerade?
Naja, wir stehen insofern am Anfang, als dass nur wenige Funktionen freigeschaltet sind. Auf der anderen Seite diese ganzen Grundvoraussetzungen, also eine Infrastruktur, die weitestgehend als gesichert oder eine sichere Infrastruktur darstellt, zu haben, auf der diese Informationen bewegt werden können oder zusammengeführt werden können, ist ja die Grundvoraussetzung, Zugangswege hier abzusichern, über die Lizenzen, also die Kartenterminals, die man braucht, oder die Heilberufsausweise, die notwendig sind zur Nutzung, ist für eine zentrale Datenhaltung die Grundvoraussetzung. Man hätte natürlich auch über dezentrale Datenhaltung sprechen können, aber ich glaube, in dem Kontext bundesweit war es einfach wichtig, wie gesagt, Interoperabilität zu gewährleisten, und das gelingt auf einer Plattform am einfachsten. So, was jetzt hinzukommt oder was in Zukunft sich ergeben wird, ist, dass diese Informationen nicht als reines PDF dort abgeworfen werden, wie ein Blatt Papier, was ich in einen dunklen Karton werfe, sondern dass am Ende kleine Informationseinheiten aus jedem Brief eben generiert werden, automatisiert über Natural Language Processing, also im weitesten Sinne KI oder Sprachmodelle, und ich dann über eine Freitextsuche oder auch eine gesprochene Suche wie mit einer sehr versierten Person interagieren kann und genau nachfrage, wann war die letzte kardiologische Untersuchung bei diesem Patienten, und das entsprechende Dokument dann automatisch gefunden wird. Und da werden wir hinkommen, und wenn wir dort sind, dann ist der Mehrwert noch viel deutlicher. Gleiches gilt für verschriebene Medikamente. Ich kann jetzt schon erstmals einsehen, ob ein Patient mein elektronisches Rezept überhaupt eingelöst hat. Ja, das war mit einem Papierrezept in dem Sinne nicht möglich, weil ich muss mich darauf verlassen, was der Patient dazu gesagt hat. Und das gibt mir jetzt in dem Kontext zum Beispiel nochmal einen weiteren Aufschluss, auch vielleicht darüber, wie gut das Heim, das Pflegeheim, an das ich diese Rezepte sende, das umgesetzt bekommt, oder wie kontinuierlich der Patient eine Medikation einnimmt. Also hier bekomme ich schon weitere Informationen, und das ist dann einer der Mehrwerte, die in Zukunft sich daraus ableiten.
Hatten Sie auch gerade schon genannt, Daten, ne? Gesundheitsdaten, wichtig für die Gesundheitsforschung, auch für Pharmaunternehmen. Wie können denn da nochmal Ärzte und Pharma besser zusammenarbeiten, wenn wir jetzt von einer digitalen Versorgung oder Medizin und Forschung sprechen?
Ja, also das hängt natürlich immer ganz vom Kontext ab, in dem man arbeitet. Jetzt in meiner aktuellen Position im Data Science in einem hausärztlichen Praxisnetzwerk, also DocPod betreut eben IT als IT-Partner ein Netzwerk aus ungefähr 30 Praxen in Nordrhein-Westfalen. Und da sind wir also im ambulanten Bereich und in der hausärztlichen Versorgung. Die wird, und das hören wir jetzt ja auch aus dem neuen Koalitionsvertrag und von vielen sehr klugen Gesundheitswissenschaftlern, auch Gesundheitsökonomen, die Primärversorgung, die hausärztliche Medizin bekommt eine immer größere Rolle, weil genau da kann ein niederschwelliger, breiter Zugang für Patienten und Patienten, Patientinnen und Patienten gewährleistet werden. Dort können Daten zusammengeführt werden und dort können für den individuellen Patienten personalisierte, auch präventive Angebote gemacht werden, bevor es zu spät ist. Und das sehen wir in den Praxen, dass dort extrem viel zusammenläuft. Also nicht nur elektronische Rezepte und eben Arztbriefe aus den verschiedenen Fachdisziplinen, sondern eben auch das, was Patienten selbst aus ihrem Alltag mitbringen, Beobachtungen, die sie gemacht haben, Notizen oder vielleicht ihre Smartwatch in Zukunft, die ein auffälliges EKG gezeigt hat. Und jetzt gilt es darum, die richtige Bewertung hieraus abzuleiten und die richtigen Behandlungspfade zu öffnen für den Patienten. Und da ist die Aufgabe der Allgemeinmedizin, sowohl eine Unterversorgung als auch eine Überversorgung zu vermeiden. Also zu versuchen, dass die Patienten mit dem größten Bedarf auch die meisten und die schnellsten Ressourcen unseres Gesundheitswesens bekommen und auf der anderen Seite auch zu vermeiden, dass nur aus Ängstlichkeit oder Unwissen zu viel Diagnostik gemacht wird. Und hierbei werden und können eben gut strukturierte Daten helfen, die Patienten A, richtig einzusortieren auf Basis einer eben stichhaltigen Grundlage und B, auch edukativ die Patienten abzuholen, mitzunehmen und aufzuzeigen, wo jetzt ihr Behandlungspfad hingeht. Denn das ist ja das, wo wir eigentlich die größten Kritikpunkte immer hören. Der Arzt hat kaum noch Zeit für mich. Das Gespräch war so schnell vorbei. Und wenn ich in eine Facharztpraxis, Dermatologie, Orthopädie schaue, wo 100, 150 Patienten am Tag durchgehen, dann wundert mich das auch nicht. Wir können aber quasi die korrekte Diagnose meinetwegen in kurzer Zeit finden, brauchen aber sicherlich mehr Zeit, um den Patienten auch wirklich abzuholen, aufzuklären, was heißt das jetzt, was bedeutet das? Und an der Stelle kommen wiederum Automatismen ins Spiel, da kommt KI ins Spiel, die jetzt die richtigen Informationen als Links von der Website oder als zusammengefasster Text in der richtigen Sprache und auf dem korrekten, ich sag mal, Komplexitätsniveau verpackt und häppchenweise im Laufe der Tage, also der Stunden, der Tage oder der Wochen nach einem Arztgespräch dem Patienten zur Verfügung stellt, sodass dieser auch wirklich daraus was ableiten kann und vielleicht eine Veränderung in seinem eigenen Leben einleiten kann. Denn diese Lifestyle-Changes, die sind eigentlich das, was die Grundlage einer präventiven Medizin häufig darstellt. Und wenn wir das erreichen können mit der Hilfe moderner Werkzeuge, dann glaube ich, haben wir ein gutes Verständnis von moderner Allgemeinmedizin.
Sehen Sie denn dann auch eine Rolle von Pharmaunternehmen in dieser Kette, die Sie gerade geschildert haben?
Ja, gemein. Das war ja die wichtige Frage. Also ich glaube, in der ambulanten Medizin, Versorgungsforschung, also wirklich zu prüfen, aus den klinischen Studien, die durchgeführt wurden, häufig ja in Zentren, wo eine recht homogene Gruppe an Studienpatienten gibt, zu prüfen, ob sich die Ergebnisse bei der Zulassung eines neuen Wirkstoffs oder eines Medikaments in der breiten Versorgung so widerspiegeln. Also ob wir eine genauso gute Wirkung der Medikamente erreichen, wenn wir sie irgendwo im ambulanten Kontext einsetzen, wie im Studienzentrum. Denn dazu gehört auch, wie einfach ist die Einnahme, wie gut können der entsprechende Behandler, die Behandlerin, das die Einnahme des Medikaments erklären, wie was treten für Nebenwirkungen vielleicht im Alltag auf, die in der Studie nicht so sich dargestellt haben. Also viele kleine Kontextfaktoren, die sich nochmal in der wirklichen Zeit nach Zulassung eines Medikaments unterscheiden. Und ich glaube, diese Art der Versorgungsforschung mit Routinedaten weitestgehend aus einem niederschwellig erreichbaren Kontext, wie zum Beispiel der Allgemeinmedizin, haben enorm großes Potenzial. Und zwar hier auch wieder für alle Seiten, um für die Industrie, für Pharmaindustrie, um besser zu verstehen, wie erreichen wir im Alltag die Patienten, für Behandler, um für sich zu identifizieren, aus meiner Praxis, aus meinem Patientenstamm, welche Patientengruppe hätte hier den größten Bedarf oder die Indikation für diese neue Medikamentenklasse, die jetzt gerade, sag ich mal, positive Studienergebnisse gezeigt hat. Und natürlich für die Patienten wieder besser zu verstehen, was ist das, was ich nehme, wie wirkt das, was können das für Nebenwirkungen auslösen und welche eben auch nicht, weil das dann häufig eben Grundlage für eine gute Adhärenz der Einnahme ist. Ich glaube, so ist ein Win-Win-Win für Patienten, Behandler und für kooperierende Industrie.
Okay, jetzt könnte ich Ihnen noch ganz viele andere Fragen stellen, aber wir haben gesagt, so ein bisschen, wir gucken ein bisschen auf die Uhr. Sie wirken sehr zuversichtlich und optimistisch, was so die digitale Medizin angeht. Wenn Sie jetzt sagen würden, wo stehen wir in 10 Jahren? Wie stellen Sie sich das vor? Auch gerne eine Vision.
Also ich glaube schon, dass die erste Anlaufstelle bei Gesundheitsfragen, die kann die App in der Hosentasche sein. Also dass wirklich sehr niederschwellig, sehr einfach ich die Möglichkeit habe, meine Fragen, Beobachtungen gesundheitlicher Natur zu adressieren und dann in einer letztlich sauberen Triagierung entschieden wird, ist das etwas, was automatisiert beantwortet werden kann, weil es einfach nur eine Information, eine öffentlich verfügbare Information oder ein kleiner Hinweis zur richtigen Ernährung, zur richtigen Bewegung ist. Oder braucht diese Person jetzt einen Gesundheitsdienstleister im weitesten Sinne? Ist das vielleicht ein Heilmittelerbringer, Physiotherapeut, Ergotherapeut? Sind das jetzt wirklich Ärzte, die benötigt werden? Und wenn dann eine solche Ebene, höhere Ebene des Gesundheitswesens angesteuert wird, also die Praxis oder das Krankenhaus, dass das wirklich smarte Institutionen sind, die also die notwendigen Datenpunkte zur Verfügung haben, zusammenführen und für alle Beteiligten so transparent und leicht zugänglich gestalten, dass wir eigentlich die Finger von der Tastatur nehmen und die Augen vom Bildschirm nehmen können und uns wieder dem Patienten zuwenden, weil wir in einer kurzen Synopsis erfahren haben, worum geht's, was sind hier, Voruntersuchungen, die schon gelaufen sind und uns dann wieder dem Patienten zuwenden, um A, nicht ganz zu verlernen, auch unsere Sinne, auf die hatte ich am Anfang, war ich da zu sprechen gekommen, unsere Sinne zu nutzen, also fühlen, hören, sehen, tasten und auf der anderen Seite auch wirklich empathisch auf den Patienten eingehen zu können. Ich glaube, dann können wir mit verhältnismäßig wenig direkter Kontaktzeit, denn wir müssen ehrlich sein, Demografie und Fachkräftemangel werden das leider so begünstigen, dass die Zeit nicht mehr wird. Aber mit der Zeit, die wir haben, glaube ich, können wir dann deutlich mehr anfangen. Und der Patient ist und bleibt eingebettet eben in eine gute Vor- und Nachbereitung der einzelnen Kontakte, bekommt die notwendigen Gesundheitsinformationen, um für sich selber die richtigen Entscheidungen auch weiter treffen zu können. Also wir ermächtigen eigentlich Patienten, mehr Selbstverantwortung zu haben und die Leistungserbringer, also Ärzte und Pflegekräfte, ihrer Profession so nachzugehen, wie das sie sich immer gewünscht haben, nämlich im direkten Kontakt, in der direkten Zuwendung mit den Patientinnen und Patienten.
Ja, das wünschen wir uns alle. Ich lasse das jetzt einfach mal als Schlusswort stehen. Ich danke Ihnen, Herrn Konze, für Ihre Zeit.
Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.